Hallo Miri.
Hi, Janet.
Na, wie ist es bei dir?
Ja, die Nebenhöhlen und ich sind am Start, aber ich habe richtig Lust auf den Podcast heute, trotz verstopfter Nase. Ich hoffe, dass ich, ja, dass das für alle anderen in Ordnung ist, mich trotzdem so zu hören, weil ich muss unbedingt wissen, was bei dir so los war. Ich habe nämlich Bilder gesehen.
Ich glaube, dass man dich ganz gut hören kann. Es
Okay.
fühlt sich wahrscheinlich schlimmer an und hört sich schlimmer an von innen als von außen.
Wahrscheinlich.
Du meinst unser neues Familienmitglied, oder?
Yes, das schießt los.
Ja, also wir haben ja Pferde in der Familie und wir haben ein ganz besonderes Pferdeprojekt. Das ist das Generationenprojekt meiner Mutter und meiner Tochter, die gemeinsam ein Islandpferd haben. Und dieses Islandpferd hat in dieser Woche ein Fohlen bekommen. Genau. Und in meiner Story jetzt auch auf dem Coaching-Account, da habe ich das Bild geteilt, wie das morgens geboren wurde. Und das war natürlich absoluter Adrenalin- und Dopaminrausch, denn na, diese Islandstute ist ein bisschen ein vorsichtiges Pferd. Und ich hatte früher, die lebt leider nicht mehr, eine Warmblutstute, die hat auch schon mal 2 Fohlen bekommen und bei der wusste ich halt ganz genau, das wird heute sein. Ich kannte die super gut und die Anzeichen waren klar. Und bei dieser hier dachte ich schon, na ja, mal gucken, ob wir das so mitbekommen. Also, bei Pferden ist es ja so, dass man zum Beispiel den Euter beobachtet und schaut, ob die so Harztropfen, das sind so kleine Tropfen, die dann im Euter sind, haben. Und dann misst man den pH-Wert davon, um die Geburt zu bestimmen. Und die war aber noch gar nicht so weit vom Euter her. Aber ich hatte schon so die Vermutung, vielleicht, ja, vielleicht kriegen wir das gar nicht so
Trinkt
mit.
sie euch aus.
Genau. Und wir haben aber eine Videokamera installiert und das war dann morgens um 6 Uhr. Weckte mich mein Freund und sagte, Jeanette, das sieht komisch aus. Und ich guckte auf die Kamera und bin aus dem Bett gehechtet, weil sie einfach auf der Seite lag und man sah, dass da schon die kleinen Füßchen irgendwie unter den Schweif rauskamen.
Also im Schlafanzug dahin gebrettert wahrscheinlich.
Es war eher so, oh mein Gott, wo ist meine Hose? So, wo habe ich die Hose hingelegt? Und dann, aber du fährst vorsichtig. Ja, natürlich fahre ich vorsichtig. Aber ich bin ja überhaupt kein Frühmorgensmensch und er war sichtlich überrascht davon, wie schnell ich aus der Haustür raus war.
Wenn man guten Grund hat, funktioniert es dann
Genau.
doch, ne?
Und ja, dann, als ich ankam, war ja ein Füßchen war noch nicht ganz draußen, ansonsten war alles da und ja, das war natürlich ganz toll. Also es gibt, glaube ich, kaum was Süßeres auf der Welt als ein frisch geborenes Fohlen oder grundsätzlich natürlich so Babytiere, ne? Und was, also so, weil du meintest mit so Dopamin, Adrenalin und so, diese Story, warum dieses Pferd ein Fohlen hat, die würde ich dir gerne erzählen, weil die ist wirklich für alle nicht neurodivergenten Menschen, glaube ich, total crazy.
Und alle anderen nicken jetzt und sagen so, ja, hätte mir auch passieren können.
Also das war so. Also wie gesagt, das Pferd ist von meiner Mutter und meiner Tochter. Ich komme nicht aus einer Pferdefamilie. Ne? Meine Mutter hat irgendwann mal mit Mitte 40 angefangen zu reiten, wieder aufgehört, dann irgendwie mit 60 nochmal angefangen zu reiten, nochmal aufgehört, mit 70 angefangen zu reiten, wieder. Und dann hat sie sich mit meiner Tochter dieses Pferd gekauft. Das an sich finde ich schon mal auch super toll von meiner Mutter, dass sie das überhaupt sich so ein Traum in dem Alter nochmal erfüllt. Und meine Tochter hat letztes Jahr ein Praktikum in Dänemark gemacht bei einem Reittrainer, den wir hier über einen Kurs in Deutschland kannten, für 2 Monate. Und sie wollte gerne ihr Pferd mitnehmen. Und ich habe gesagt, ja klar, machen wir. Und dann habe ich natürlich erstmal auf die Karte geguckt. Und viele denken ja so an Dänemark, so knapp hinter der Grenze. Und wir wohnen in NRW, ne? Das war aber nicht knapp hinter der Grenze, wo dieser Trainer wohnte, sondern wirklich absolut im Norden Dänemarks.
Oh, und dann musstet ihr da
Wir
hochjuckeln.
mussten da hochjuckeln. Das Pferd ist zum Glück total sicher, kennt verladen werden und sowas. Aber trotzdem ist es natürlich eine irre weite Strecke. Du kannst dann mit so einem Hänger auch nur 100 maximal fahren. Und dann haben wir bei einer Freundin von mir, bei Kati, die du auch kennst, übernachtet mit dem Pferd zwischendurch. Und sind da halt hoch. Dann waren die da 2 Monate und irgendwann rief das Kind an und sagte, wollen wir die nicht hier decken lassen? Und da habe ich gesagt, du, das ist das Pferd von deiner Mutter, von deiner Oma. Und hier, da musst du mit deiner Oma sprechen. Von mir aus könnt ihr das machen, aber ja, und dann haben die das da kurzerhand entschieden und gemacht. Und ich war eigentlich immer, also ich hatte immer schon dieses, ich bin als Kind auf so einem Zuchthof quasi groß geworden, ne? Also wir hatten ja jedes Jahr Fohlen, ich finde das wundervoll. Ich hatte immer so das, habe ich immer so gesagt, ich habe so ein Züchterherz, also ich finde das wundervoll, Fohlen zu haben, und hatte aber sehr viel Pech in den letzten Jahren selber damit. Habe aber auch immer alles total zerdacht. Also die Anpaarung von meiner Warmblutstute, ich habe da Stammbäume gewälzt, mit 150 Leuten gesprochen. Wirklich völlig hyperfokus in dieses
Thema. Das ist nach Rabbit Hole.
Aber sowas von.
Und Spezialinteresse.
Ja, und dann war das letzte Fohlen halt mit einem Gendefekt und hat 2 Tage gelebt. Also es ist so richtig schlimm in die Hose.
Oh nein,
das
ja.
Konnte ich nicht wissen, aber es war halt so. Und dann habe ich gedacht, okay, wir machen halt diesmal mal alles anders. Und es ist eben keine 150.000-fach überdachte Entscheidung. Und bisher sieht es so aus, als ob es alles sehr gut läuft. Und das ist ja auch mal schön.
Ja, verrückt.
Ja. Und jetzt haben wir alle, die diese Videokamera auf dem Handy haben, mein neues Hobby, nämlich nicht mehr irgendwie Instagram scrollen, sondern
Fotos,
weil es so süß ist, das anzugucken.
Und ich habe noch, letztens irgendwann hattest du noch in der Story, hier Leute, das Fohlen bricht aus, was macht man, oder das nimmt den Sound nicht an. Das sind ja dann wieder neue Challenges, die man dann so lösen darf. Ne?
Absolut. Und das ist auch so, ich dachte ja, ich weiß irgendwie viel über Pferde oder Fohlen oder habe mich da so schön in Sicherheit gewogen. Und naja, man lernt halt immer wieder was dazu. Ne?
Irgendwie man immer eine Wundertüte, wie mit den Menschenkindern.
Genau. Ist allerdings sehr nervensystemregulierend, wenn man tagelang Zäune baut. Kann ich nur so. Meinem Nervensystem geht es gerade richtig gut.
Ist wahrscheinlich so wie Duschen. So, irgendwann weiß man, was zu tun ist, und dabei kann man so die Gedanken fließen lassen.
Und, ja, und das ist auch so eine gute Welle, weißt du, von dem, oh mein Gott, es bricht aus, wir müssen das tun, wir müssen uns jetzt alle Infos reinziehen zu, okay, wir bauen jetzt irgendwie 24 Stunden lang Zäune. So. Ja.
Ich stelle mir das auch vor, dass das irgendwie für die Familie cool ist, wenn man so ein gemeinsames Warum hat und dann so zusammen anpackt. Ne?
Das stimmt tatsächlich. Und ich möchte ja jetzt hier keine großen Familieninterne auspacken, aber der Beziehung unserer Generation untereinander tut das gerade wahnsinnig gut.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja auch, also bei den, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das auch mit den Menschenkindern so. Das so, ja, als die Babys kamen, hat das irgendwie alle nochmal so ein bisschen zusammengerückt, so in diesem Staunen und Wunder und so großes Warum wieder und so.
Ja, verbindet auch die Schwiegerfamilien meistens nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ne?
Ja, kann ich so bestätigen.
Ich hatte noch das hat auch ein bisschen was mit Pferden zu tun. Wir haben ja hier in Aachen eine unfassbar tolle Selbsthilfegruppe, also Shoutout an diese Gruppe, mit ganz vielen WhatsApp-Untergruppen zu verschiedenen Themen. Und da wurde letztens eine Autismustherapeutin empfohlen.
Mhm.
Und ich sah den Namen und dachte so, what? Das ist ja meine alte Reitschülerin.
Ach was.
Und ich wusste das überhaupt nicht, dass das ihr Spezialgebiet ist. Also die hat eine Erwachsene, die vor 15 Jahren meine Reitschülerin war. So. Also und dann habe ich sie sofort angeschrieben und gesagt, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Ich wusste gar nicht, dass wir ein gemeinsames berufliches Thema haben.
Ja,
und,
wie cool.
Ja, das war total toll. Und ich wollte das unbedingt erzählen, weil wir ja letztes Mal über Diagnosen gesprochen haben.
Mhm.
Und sie kommt halt aus einem ganz anderen Background als Sozialarbeiterin, die in vielen so institutionellen Organisationen und so gearbeitet hat. Da erkennt sie sehr viele staatliche Förderungen. Und hat mir auch nochmal erzählt, wenn es halt nicht über Jugendämter bezahlt wird, so eine autismus-spezifische Therapie, dann und die Leute über 18 sind, dann kann man halt auch über die Eingliederungshilfe, über die Landesverbände Gelder beantragen. Und sie geht zum Beispiel in Familien und betreut da über 1, 2, 3 Jahre. Aber es ist halt auch wieder ein Grund für eine Diagnose, dass solche Dinge möglich sind.
Mhm.
Und wenn man eben ADHS hat, kann man das halt auch in Anspruch nehmen. Und das war mir neu und dachte, ich möchte direkt erzählen.
Ja, cool. Vor allem, weil wir ja viele hören ja gerade mit und kommen vielleicht auch so wie wir erst später auf den Trichter, dass Autismus auch eine Rolle spielen könnte.
Genau. Und es war ja oder bei vielen halt so, dass man, dass vielleicht der Autismus dann doch nicht diagnostiziert wird, weil man denkt, was hat man denn davon, dass, wenn ich das jetzt nochmal schwarz auf weiß habe, wenn ich keine Medikamente wie bei ADHS oder so bekommen kann. Aber das ist halt wirklich nochmal ein guter Grund. Und es gibt so Beratungsstellen, so unabhängige in den Städten, die heißen EUTB, also EUTEP, ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Die kennen sich wirklich gut aus mit, welche Hilfen kann ich bekommen. Also das ist ein ganz guter Anlaufpunkt, wenn man da Finanzierungsanfragen hat.
Guter Tipp. Und wissen die auch, wo man sich diagnostizieren lassen kann? Weil das ist ja das Problem von vielen, ne? Gerade von so hochmaskierten Frauen, die dann sagen so, okay, ich check's irgendwie schon, dass Autismus eine Rolle
spielt. Das kommt
ein
bisschen auf die Beraterin an. Also hier, wir haben hier in Aachen, die ist zufällig auch in unserer Selbsthilfegruppe, die kennt's super gut aus. Aber ich glaube, das kann ich nicht für alle Städte Deutschlands irgendwie beantworten.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Aber dass es das überhaupt gibt, ist ja irgendwie
schon wichtig zu wissen. Richtig gut. Guter Tipp für unsere Hörerin.
Was bei dir so?
Ja, du hast gerade eben hier, das verstehen Neurotypische nicht so gut, hast du eben gesagt, und das ist mein Stichwort, weil wir haben ja gerade hier, ich glaube, das habe ich in dem letzten Podcast erzählt, dass wir gerade hier renovieren und die Kinderzimmer teilen. Das war grundsätzlich auch vorher, also es waren ganz ursprünglich mal zwei Zimmer. Wir haben dann eine Tür wieder entdeckt, als wir das Haus gekauft haben und kernsaniert haben. Und dann haben wir halt jetzt die Wand in der Mitte sozusagen zugezogen. Und ja, mein Mann hat diese ganzen Sachen übernommen, die Wand eben da reinzubauen, sodass es irgendwie geschaltigt ist, dass es ordentlich aussieht und so weiter. Und ich bin eigentlich die, die dann liebt, mit Farbe so schnell sichtbare Veränderungen hervorzurufen. Ja. Und habe mir dann, ja, wir haben mal wieder gemerkt, dass es so zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen sind, weil mein Mann ist so, der bereitet alles perfekt vor, bevor er dann anfängt zu renovieren.
Ja,
ja, du musst schon lachen. So, alles wird entweder abgedeckt, abgebaut, rausgeräumt und so weiter. Und ich bin halt so das Gegenteil davon. Ich will halt wissen, welche Farbe, dann besorge ich mir die Farbe und dann geht's los, ne? Und dann, wenn ich dann halt in dem Moment, wo ich halt sage, so, jetzt habe ich Bock zu streichen, wenn ich dann halt nicht genug zum Abdecken zum Beispiel habe, also zum Boden ablegen, also ne, so alles sichern, dann fange ich halt erstmal mit der Ecke an und dann schiebe ich mir halt das
natürlich.
Ding, was da unten drin
ist. Ich hatte sofort das Bild vor Augen, dass man dann natürlich weiterschiebt, klar.
Natürlich. Und wie man das so will, also es ist ja auch jetzt in die Decke mitzustreichen. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich streiche auf jeden Fall die Decke mit und mach das mal mit der Decke. Also streich mal die Decke, ohne dass du den ganzen Boden abgedeckt hast und alle Möbel rausgeräumt hast. Das ist wirklich eine Challenge, kann ich dir sagen, aber wir lieben ja Challenges. Und als dann rauskam, dass irgendwie der Farbton, also dass die Farbe nicht gereicht hat, Klassiker auch, und dann der Farbton, der da draufsteht, nicht zu dem passt, der nachgekauft wurde, mit so einem ganz leichten, mit so einer Nuance sozusagen, weil ich vorher gesagt habe, hey, die hat schon die Farbe, die Wand, ich streiche nur noch die und die, eist sich jetzt leicht und ich habe die Übergänge natürlich auch nicht toll abgeklebt, weil es ja quasi die gleiche Farbe. Ende vom Lied auf jeden Fall, es ist viel mehr Arbeit, als ich so dachte. Mein Mann war zwischendurch wirklich hart genervt und hat gesagt, ich übernehme den Scheiß jetzt hier, obwohl ich das eigentlich liebe zu streichen. Und ich musste mich wirklich so wieder zurück in diesen Raum zurückkämpfen sozusagen, weil also für ihn ist es eigentlich nicht zu ertragen, zu sehen, wie meine Arbeitsweise aussieht. Und andersrum kann ich es nicht aushalten, diese Vorbereitungszeit abzuwarten.
Ja, kann ich verstehen.
Und zu sehen, wie er es so perfekt macht. Weißt du, es ist auch so ein, ich bin dann auch so kritisch mit mir selber, weil es mich selber nervt, dass ich nicht so perfektionistisch da bin oder so perfekt vorbereitet und organisiert. Auf der anderen Seite bin ich aber selber voll die Perfektionistin. Also wenn es am Ende scheiße gestrichen ist, dann ärgere ich mich auch über mich selber. Ne? Da kommt dann so diese ADHS dazu. Wo ich so denke, nee, es soll schon aussehen wie bei Pinterest. Es soll schon perfekt sein alles.
Und wer von euch war jetzt irritiert von den verschiedenen Farbtönen?
Ich hätte es halt wieder anders gemacht, weißt du, in dem Moment, wo wir übernommen haben, lässt sich das gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, wer jetzt da schuld ist und wer nicht. Beide sind von beiden, glaube ich, irritiert mal wieder. Wir sind ja auch erst 16 Jahre zusammen. Aber ja, wir mal gucken, wie wir es jetzt lösen. Also beide sind irritiert, kann man so sagen. Also,
okay, es ist jetzt also du fandest es nicht schlimm, also nicht schlimmer als eher, dass es jetzt unterschiedliche Farbtöne sind oder so.
Doch, ich finde das ganz schlimm und ich hätte es halt anders gemacht. Ich hätte irgendwie die Farbe komplett dann zusammengemischt vorher in so einem Riesenbottich und dann hätte ich halt eine Farbe draus gemacht und so. Also ich hätte es halt irgendwie, oder im Zweifel die alte Farbe, die mit der ich gestrichen habe, nochmal für die Ränder benutzt, damit dann quasi die Wand an der Wand wieder bündig abschließt. So,
ja,
weißt du?
Verstehe ich.
So was.
Dieses mit dem Vorbereitetsein, das ist bei uns auch ein Megathema. Also mein Freund ist, weißt du, der kauft auch immer, also der kann richtig gut einkaufen und kauft dann auch immer Sachen ein, die ich mag. So, ne? Das finde ich ganz toll, fühle ich mich sehr willkommen. Aber wenn ich im Supermarkt stehe, dann muss ich schon echt immer zum Beispiel überlegen, was mag das Kind denn nochmal? So.
Ja.
Oder wir gehen halt auch schon mal öfter so Sachen aus und wir wohnen ja mitten in der Stadt, deshalb der Supermarkt ist irgendwie eine Ecke weiter, ist jetzt nicht so ein Thema, finde ich. wenn mein Freund dann kommt und der trinkt total viel Cola Zero und halt Kaffee trinken wir zusammen mit Milch und ich habe eins von beidem nicht, dann fühlt er sich total ausgeladen. Ne, dann denkt man, wieso denkst du nicht da dran?
Ja.
Und mir passiert es halt immer wieder mal, es sei denn, ich habe so einen Anfall von, ich kaufe jetzt irgendwie zwei Kisten voller
die Monatspackung.
Damit es bloß nicht passiert. Aber dann wiege ich mich ja in Sicherheit und dann irgendwann, ah, tada, scheiße.
Das passiert es wieder. Ende. Das ist meine Zeitverzögerung dann.
Ja, also das kenne ich voll. Und für dieses, bei dieser Fohlengeburt an dem Tag, war die Tierärztin noch da und meinte so, besorg Colosan, das ist so ein Öl aus verschiedenen Pflanzenstoffen, was halt Koliken vorbeugt, weil so Mutterstuten schon mal zu Koliken neigen nach Geburten. Und wenn ich mit ihm halt noch, hatte ich natürlich auch nicht da. Dann sind wir losgefahren zu so einem großen Pferdeshop hier in der Nähe und dann sagt er zu mir im Auto, aber jetzt kauf auch die Dinge, die du demnächst brauchst. Nicht, dass wir dann bald wieder hier stehen. Und ich so, hä? Als ob ich wüsste, was ich demnächst brauche. Was
ja.
Ist das für eine Frage?
Ich habe da letztens was zu gelesen, dass irgendwie zum Beispiel Frühstück machen für ADHS-Gehirne jedes Mal ein zum ersten Mal Frühstück machen ist.
Ja.
Und ich fühle das so, weil für mich wirklich diese, das ist ja die Exekutivfunktion, ne? Diese und auch kleiner Arbeitsspeicher, so
ja.
dieser Bufferspeicher, der scheinbar bei anderen Menschen anders funktioniert. Jedes Mal, wenn diese, auch wenn es wiederholende Tasks sind, ist es für mich immer ein, wie geht es nochmal? Ich fange jetzt nochmal neu an, was brauche ich nochmal? Ich muss es immer irgendwie neu mir erschließen und das ist so ja. anstrengend einfach.
Absolut.
Ja.
Also ich habe inzwischen so ein Safe Food Frühstück.
Mhm.
Aber das habe ich heute Morgen auch gegessen. Das ist so ein Basenporridge vom DM, was irgendwie den Blutzuckerspiegel unten hält. Und dann habe ich irgendwie noch ein paar geile Toppings und sowas dafür. Aber ich musste halt nicht mehr drüber nachdenken. Aber ich habe zum Beispiel, das Kind ist krank und der habe ich dann heute Morgen Frühstück gemacht. Und das ist genau das, was du sagst. Natürlich mache ich
das. Wie macht man das nochmal?
Aber das ist halt schon irgendwie... Das hört sich so bescheuert an, ne, dass man über ein Frühstück nachdenken muss, aber ja, es ist trotzdem so.
Vor allem, also für mich selber wäre das auch, ich wäre fein damit mittlerweile, dass ich sage, so, ich weiß, also ich kann auch mit Safe Food, kann ich auch über Wochen das gleiche morgens essen, ne, so. Das ist nicht mein Problem, aber dieses, den Kindern Frühstück machen, was dann vielleicht an dem Tag doch das Falsche ist, dann wieder zu checken, was kommt jetzt in die Brotdosen, wollt ihr das heute essen? Ich weiß, ich darf gar nicht so viele Fragen morgens stellen, also nicht so viele Entscheidungen geben. Trotzdem ist es natürlich auch blöd, wenn die Sachen dann immer nachmittags wieder zurückkommen oder mittags, ne? Dass die dann nicht gegessen werden, weil Mama, du weißt doch, ich mag momentan nicht das und das. Oder das sollte das nicht berühren, ne? So, der Apfel darf niemals in die gleiche Dose wie die Paprika. Und sowas muss ich halt dann auch alles nochmal so mitbedenken, sozusagen.
Genau.
Ja.
Ich habe auch eine Zeit lang das abends vorbereitet. Das läuft mir aber auch total wieder, weil ich denke, dann ist es ja nicht frisch.
Ja, das darf ich ja auch nicht machen.
Nicht. Aber ja, also es ist halt immer dieses, einer deiner liebsten Sprüche, die Strategie ist die Strategie vor der nächsten Strategie. Also für Frühstück bin ich da absolut bei dir. Absolut.
Ja. Da muss man irgendwie was finden, was dann gut float und dann muss man sich das immer so leicht wie möglich machen. Ich finde, das ist immer so der Schlüssel. Mach's dir so leicht wie möglich, was auch immer das bedeutet.
Und das ist so schwierig ja zu lernen, weil wir ja gesellschaftlich komplett anders getrimmt sind, ne? Das ist irgendwie, mach's dir halt nicht so leicht und mach's gut und mach's perfekt. Und
ja, gut kann nicht leicht sein, das, ne?
Ja, überhaupt das zu lernen, dass erstmal der erste Gedanke sein muss, Moment, wie wäre es denn am einfachsten oder am leichtesten? Wenn man das drin hat, dann ist irgendwie schon mal ganz viel, viel besser.
Ja, voll. Ich weiß noch, wie ich mich immer gesträubt habe, die Spülmaschine anzumachen, wenn die nicht ganz voll war. Und irgendwann habe ich das, ich glaube, in einem Reel oder so habe ich gesehen, die macht einfach immer abends die Spülmaschine an.
Ja.
Egal, wie voll die ist. Also natürlich nicht mit einem Löffel, aber halt, es sind ja, weißt du, es sind vier Leute im Haushalt, natürlich ist da immer genug drin. Aber dieses strikt, ich mache die einfach abends an, weil morgens ist die dann sauber, mega. Für mich ein Gamechanger in der Hausarbeit.
Und wie konntest du gegen, also bei mir, wenn ich das höre, denke ich, ja, voll
Moral. Schön,
aber das Verschwender, der Verschwender-Zeigefinger würde natürlich auch sofort irgendwie anspringen und da muss ich echt gegen kämpfen. War das für dich schwierig?
Kurz. Und dann habe ich mir überlegt, also einmal, ich bin ja ein Fan von Statistik und alles mit der Hand waschen ist eigentlich weniger gut für die Umwelt, als es in die Spülmaschine zu tun. Das hat mir schon geholfen. Und ich habe auch, bei mir ist es auch irgendwann, habe ich gemerkt, so meine Bedürfnisse sind halt wirklich wichtig und für mich ist sensorisch zum Beispiel Spülen ist immer eine Mega-Überwindung. Mhm. Wenn ich weiß, da sind irgendwie, keine Ahnung, diese einmal mit dem Nasswerden mit Seife, dann die Essensreste an meiner Haut haben, die dann da so rumfliegen und so, ist für mich immer eine Überwindung. Und ich weiß noch, wie ich als Kind immer, da hieß es immer, ja, wie Miri, hat da keinen Bock drauf oder die will das nicht. Also vielleicht gar nicht so abwerten, wie ich das jetzt so gefühlt habe. Ne? Stichwort Zurückweisungsempfindlichkeit. Ja. Aber ich habe immer so gedacht, boah, du bist ja so heititei, du machst das nicht, weil es ist ja so ekelig. Und habe immer gesehen, wie mein Papa zum Beispiel, der ultra viel in meinem Haushalt gemacht hat, immer so vor meinen Augen mit der Hand in diesen Siphon gegriffen und so. Und fast gekotzt als Kind. So, gar kein Problem. Guck mal, so macht man das. Und dann wäscht man sich danach die Hände. Und ich denke mir so, ich rieche das Gefühl dann noch irgendwie 2 Tage später, dass ich da reingegriffen habe. Ne, an meinen Händen, egal wie gut ich die schrubbe. Genau, und da bin ich mittlerweile einfach so, dass ich denke, okay, ich bin halt tatsächlich ja sensibler als andere. Ich spüre Dinge anders, für mich ist mehr Überwindung. Zum Beispiel heiß, kalt, nass, nicht nass und dann irgendwelche komischen Konsistenzen an meiner Hand. Und deshalb ist das auch mit noch ein, sag ich mal, ein bisschen Befreiungsschlag zu sagen, weißt du was, Spülmaschine an. Dann habe ich da einfach weniger Hürde sozusagen oder muss weniger von meiner Energie auch verballern für solche Sachen, die... Ja, wo andere sagen, stell dich nicht so an, mach doch mal eben mit der Hand so. Und ich stelle mich aber an und mach das halt dann einfach auf meine Weise nicht mit der Hand.
Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du als Alternative mit der Hand spülen.
Sondern einfach nicht machen, meinst du?
Nee, halt einfach warten, bis es komplett voll ist.
Also. Genau, aber dann habe ich wieder das Problem, dass dann sind da vielleicht noch Essensreste dran und so. Und das nervt mich dann auch wieder so, weißt du? Dann bin ich der Typ, der den Teller noch drin lässt, weil er ja nicht ganz sauber ist. Aber der wird natürlich in der nächsten Spülmaschinenreinigung auch nicht sauber, weil das dann schon so festgeklebt ist.
Ja, ich habe heute Morgen direkt... Ich habe meine Spülmaschine gestern Abend angemacht. Und heute Morgen, während das Kind duschte und ich das Frühstück schon fertig gemacht hatte, dachte ich räume schnell aus und
war
ein Teller drin. Der nicht ganz sauber war. Und ich habe völlig verschwendet scheinbar diese scheiß Spülmaschine direkt nochmal angeschaltet.
Und meinst du, der ist jetzt sauber?
Ich hoffe es sehr.
Weil meistens sind das ja so eingetrocknete Sachen, die dann nicht ganz sauber werden. Und dann denke ich wieder, das ist auch verschwenderisch. Dann muss ich das ja, also, ne?
Ja, natürlich ist es ultra verschwenderisch, die ganze Spülmaschine wieder anzumachen. Aber ich glaube, das ist auch wegen, also das ist ja die einfachste Strategie, ne? Das ist einfach den Vorgang nochmal
zu starten. Die Wäsche nochmal zu starten.
Statt zu überlegen, so, und den Automatismus zu durchbrechen, nur diesen einen Teller rauszunehmen und mit der Hand irgendwie zu machen oder so.
Ja.
Also war ganz klar heute, also morgens kann ich ja eh irgendwie nicht so ultra denken, war für mich die absolut einfachste.
Logisch.
Also ich hätte mich voll an den Grundsatz für das Einfachste gehalten.
Ja, ich denke mir, guck mal, wir müssen, weißt du, das ist wie mit Vegetarier oder Veganer sein. Ne? Alle probieren das irgendwie auf ihre Weise. Und ich denke mal, in dem Moment, wo du dir schon Gedanken machst, ist das jetzt verschwenderisch oder so, in dem Moment machst du schon mehr als die meisten anderen, weil du eben doch überdenkst, was kann ich jetzt noch, jetzt räume ich noch den Rest hier ein und dann mache ich sie erst an. Oder ich gerade, weißt du, wir sind alle so überladen und wir sind so rennen die ganze Zeit, dass ich finde, dass man da ein bisschen nachsichtiger sein darf.
Absolut.
So.
Ja. Ich habe vor Jahren hat mir meine damalige Coachin mal gesagt, als es auch irgendwie um Mülltrennung ging, weil ich mir so einen Kopf gemacht habe, wie ich weiß nicht mehr, worum es ging. Also es war irgendwie, dass ich mir voll im Weg stand, irgendwas zu machen, weil ich dachte, das muss man ja alles ultra ordentlich trennen und so. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, der Umweltgott vergibt Ihnen das. Und das war für mich, also manchmal gibt's ja so Sätze, die sind so befreiend, ne? Das kann jetzt für jemand anderen gar nicht irgendwie ansprechend sein, aber für mich war das so, oh mein Gott, diese Variante gibt's ja auch noch.
Ja. Ich muss also nicht perfekt sein.
Ja, genau.
Und die befreiend.
Diesen wahnsinnigen Anspruch an alles Mögliche, also sich, wir möchten ja irgendwie auch sich möglichst nachhaltig verhalten, irgendwie umweltgerecht leben und so. Und dadurch kommen halt so viele ja, Regeln, die wir uns innerlich geben auf uns zu, das kann halt so überfordernd sein, wie du eben schon sagtest. Und da hilft es total, da so ein bisschen lockerer in sich selbst zu sein, weil ich meine, nach außen sieht man das wahrscheinlich alles überhaupt nicht.
Nee, genau. Und ich denke mir, weißt du, wenn du bist kein Mensch, der Müll einfach in die Natur schmeißt, sondern eher vielleicht auch mal was vom Strand mitnimmt und einfach eben in die Tonne packt, ne? Und das, also sind ja diese ganzen kleinen Dinge, mit denen man so viel verändern kann, wo die meisten einfach vorbeilaufen würden, ne? Und deshalb denke ich mir, komm, ich stelle trotzdem weiter in dieser krassen Lebensphase, in der ich gerade stecke mit zwei Kleinkindern, einfach die Spülmaschine abends an.
Ja, finde ich auch voll gut. Also ich habe das mit dem Verschwenden nur gesagt, weil ich glaube, dass es total viele Menschen eben das als Impuls haben könnten, ne?
Ja.
Genau. Ja. Habe ich dir eigentlich von meinem Dänischlernen schon erzählt?
Nein. Okay. Das klingt sehr nach ADHS.
Ja, total. Also ich habe mich ja letztes Jahr sehr in Dänemark verliebt, weil ne, ich musste mein Kind da ja auch oft hinfahren und war dieses Jahr ja auch wieder da und habe seit dem Osterurlaub dieses Jahr angefangen, auf Duolingo, dieser Sprach-App, Dänisch zu lernen. Und hast du Duolingo schon mal benutzt?
Mhm.
Also das Ding funktioniert sowas von gut für ADHSler, das ist wirklich fantastisch. Du hast so einen kleinen, keine Ahnung, so einen grünen Piepmatz, der sich mit dir freut, wenn du was richtig machst. Und das ist so genial psychologisch aufgebaut. Also es brummt zum Teil das Handy oder wackelt oder so, wenn du was richtig machst. Also es gibt richtig schön Dopamin die ganze Zeit. Weshalb, also ich habe mir das so eingestellt, dass ich täglich 5 Minuten damit mache. Weshalb das auch ganz viele Wochen ich das straight durchgezogen habe. Aber gerade bin ich in dieser Phase, wo man das neue Hobby beiseite legt, weißt du?
Ja, gefährlich.
Jetzt ist dieser Vogel, der wird dann immer trauriger und sieht so zermatscht aus, so wie so ein
verkümmert.
Und also wenn man die Regel nicht bricht, dann ist es halt auch voll wichtig, halt jeden Tag das zu machen. Und jetzt hatte ich halt schon mal 3 Tage ausgesetzt und dann sinkt so diese Schwelle, weißt du?
Ja.
Bei so Hobbys.
Ja, da habe ich eine schöne Anekdote zu. Ich habe, also Kindermund, ne, die hauen ja manchmal Sachen raus.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber mein Jüngster sagte, Mama, du hast einen richtig schönen Oma-Popo. Und dann habe ich mich natürlich totgelacht. Das wollte ich jetzt nicht weiter von ihm erörtert haben, weil nachher verletzt es mich noch mehr. Auf jeden Fall dachte ich mir, das ist ja wohl nicht wahr, ne? So mit meinem knackigen Hintern. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt tun? Also unabhängig davon, dass ich natürlich direkt erstmal ihm erzählt habe, wie toll ich bin als seine Mama und dass ein Oma. Ich meine, es ist ja auch nichts falsch mit einem Oma-Popo, ne? Omas haben ja auch tolle Popos. Aber unabhängig davon, was mache ich jetzt jeden Abend beim Zähneputzen? Ich mache 20 Deep Squats.
Wirklich?
Ja, weil das passt eh in meine Routine, weil ich normalerweise immer, kennst du die, wie Kinder sich hinhocken können, ist ja so mit flachem Fuß am Boden, weißt du? Genau, und ich konnte das jahrelang gar nicht und bin immer sofort umgefallen. Und dann habe ich mich immer beim Zähneputzen halt am Waschbecken festgehalten und mich dann in dieser Position quasi nach unten gesetzt, um halt das zu lernen oder beziehungsweise um das zu üben. Und dann dachte ich mir, komm, lässt sich ja wunderbar damit verbinden. Und deshalb mache ich jetzt immer die Deep Squats. Aber rate, wer 40 macht, wenn sie die einen Tag quasi auslässt.
Oh, keine Ahnung.
Das ist einfach richtig hart. Aber ich bin so stolz, dass ich das gerade nicht breche. Also selbst wenn ich ihn breche, habe ich halt am nächsten Tag, muss ich es wieder aufholen. Und das, irgendwie ist die Challenge gerade richtig gut. Und das sind ja diese kleinen, hab irgendwas, was dich gerade begeistert und dann läuft's halt wieder, ne? Mhm. Also diese Tipps. Deshalb, also jeder, immer wenn ich mit jemandem, mit einem Coach hier auch spreche, wo es heißt, boah, ich bin irgendwie gerade irgendwie lethargisch oder ich brauche irgendwie, ne, ich komme gar nicht so, ich kriege nichts umgesetzt, muss man eigentlich so als erstes Ding irgendwas finden, was gerade für den Moment begeistert. Mhm. Irgendeine kleine Routine.
Mir fallen dazu 2 Dinge ein, die sind so ein bisschen runterdimmend. Darf ich dies trotzdem sagen?
Ja, klar.
Also das Erste, was mir einfiel, war, ich habe eine Bekannte, die hat auch 3 kleine Kinder. Und ich weiß nicht, zu welchem Thema wir redeten, aber es ging auch darum, das kann man ja beim Zähneputzen noch machen. Und sie sagte so, diese Scheiße mit, was soll man alles noch beim Zähneputzen machen? Ich glaube, das ist halt, weil jedem als tägliche Routine als erstes Zähneputzen einfällt und das dann halt so da dranhängen will.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und das andere ist, weil du sagst, ich hole das dann auf. Ich habe für mich die Regel inzwischen, dass ich nichts mehr aufhole, weil ich das finde, dass das zu viel Druck macht. Und ja, aus ganz, ganz früheren Zeiten, also Komorbiditäten, ne, von ADS sind ja auch Essstörungen und davon kann ich mich aus meinen 20ern echt nicht freisprechen. Und da so Sachen ausgleichen, essenstechnisch, oder Fitness ausgleichen, finde ich saugefährlich.
Voll.
Und
Stimmt.
inzwischen versuche ich das auch bei allen anderen Dingen. Also wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber ich hole nichts mehr auf.
Ich glaube, das muss man immer so also in Relation sehen, ne? Also ich bei Arbeit, die ich nicht schaffe und so weiter, da sehe ich das genauso und bei ganz vielen. Also ich bin voll auf deiner Seite, dass das gefährlich ist. Aber gerade ist es diese Challenge, die mich halt, also mir macht es halt unfassbar Spaß, ne? So, und ich challenge mich selber sozusagen, weil ich sonst eine die bin, die sagt, auch die quasi aus dem anderen Lager kommt und sagt, ach ja. Ne? Selbstfürsorge und so klappt halt nicht. Also wenn ich jetzt krank bin, bin ich krank, dann muss ich natürlich nicht irgendwie über meine Grenzen gehen. Und wenn ich müde bin oder voll bin oder im Overload, dann ja, ne, dann also ist nicht so, dass ich dann im Bett wach liege und denke, verdammt, du Versagerin.
Aber ich
Aber
kenne das, also ich
natürlich
habe das in
dazu.
meinen 20ern, habe ich zum Beispiel, also ich hatte immer ein Thema mit meinem Bauch, auch wenn ich heute die Fotos angucke und denke, ich bin schlank und wunderschön, was habe ich da zur Hölle gesehen? Aber ich weiß nicht, es gab bestimmt 1, 2 Jahre, wo ich jeden Morgen und jeden Abend da mein Bauchtraining gemacht habe und ich weiß, dass ich mit Freundinnen ausgegangen bin, wir hart gefeiert haben und getrunken haben und ich trotzdem abends das noch gemacht habe vorm Bett und die dann sagen, was zur Hölle machst du da? So, das kann halt vor allem, wenn man irgendwie so einen Ehrgeiz in sich wohnen hat, echt irgendwie schnell irgendwie in eine Richtung einschlagen, die man da gar
Auf
nicht
jeden
von
Fall.
merkt. So.
Ist gut, dass du es ansprichst, auf jeden Fall.
Zum Thema, was dein Sohn gesagt hat, da fällt mir auch noch so eine Anekdote ein. Und zwar, da war mein Kind auch echt noch klein. Da hat sie nämlich gesagt, oh Mama, du hast so einen schönen weichen Bauch. Ich mit meinem ewigen Bauchthema, ich weiß noch, dass ich gedacht habe, so, ach krass, so kann man es auch sehen. Wie krass. So.
Ja, er hat es auch gar nicht abwertend gemeint, ne? Also
Ja.
das mit dem auch mal hinter. Ich dachte nur, okay, Fokus auf meinen Hintern mal,
Ja.
ne? Ja.
Ich
Ja,
finde,
ich denke, da muss man reinfühlen. So, was tut mir gut, was nicht. Und ich weiß ja selber von mir, dass ich das jetzt 2 Wochen durchziehe und danach ist es wieder langweilig so. Und dann ist es auch nicht schlimm.
ich glaube auch, dass du hast ja damit auch eine Bewegung am Morgen, ne? Und das ist halt
Am
mega gut.
Abend.
Du machst es am Abend schon.
Natürlich, weil es mir dann wieder einfällt. Morgens habe ich dafür keine Zeit. Keine Kapazitäten. Da bin ich schon bei Butterbrotdosen, Uhrzeit im Blick haben und so. Und abends ist ja die Zeit, wo dann einfach mich niemand mehr dann was von mir will. Ich bin eigentlich immer die Letzte, die Zähne putzt.
Verstehe.
Ja.
Ich habe übrigens von letztem Mal noch über deine Fallen nachgedacht. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto cooler fand ich's. Das war ja dieses. Willst du es kurz erklären, was du damit meintest, für die, die es
Ja,
nicht aus der letzten Folge noch gehört haben?
genau. Also im Grunde ist es ein Austricksen, entweder dieser eigenen Hürde nicht starten zu können, egal ob es jetzt was Schönes ist oder was nicht so Schönes. Und wir haben damit angefangen, dass wir gerade, wenn die Kinder zum Beispiel nicht alleine ins Spiel kamen oder wenn irgendwie ich bin jetzt im Safe Space, ich lasse jetzt alles raus, was mich am Morgen genervt hat, weil ich bin ja jetzt zu Hause. Um das zu umgehen oder um das, sage ich mal, abzudämpfen, haben wir angefangen, vor allem dem Kleinen hier so Fallen zu stellen, liebevolle Fallen, die wir so genannt haben, und haben uns dann immer diebisch heimlich gefreut, wenn er reingetappt ist. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel irgendwas im Raum, irgendwie auf dem Esstisch oder so, irgendwas hingelegt haben, irgendwas verändert haben, sodass er aus diesem Trott, aus diesem, ich bin jetzt zu Hause, alles ist wie immer, ich lasse, sag ich mal, meinen Frust raus, so rausgeholt wurde und selber von sich dann gedacht hat, er wäre selber auf die Idee gekommen, weil niemand gesagt hat, mal doch mal was mit diesen neuen Stiften oder guck mal hier dieses Puzzle, wo schon 3 Teile von der Ecke sind und der Rest des Puzzles ist komischerweise auch schon auf dem Tisch. Das hat er dann gar nicht hinterfragt, sondern hat nur gesehen, oh cool, ja, da puzzle ich jetzt mal weiter. Und damit haben wir ihm quasi eine Falle gestellt, eine liebevolle Falle. Und es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation in einem 4-Personen-Haushalt, wenn dann eben sich das Kind selbst ermächtigt fühlt und eben in dieser Selbstbestimmung drin ist und nicht in dem, hast du dir schon die Hände gewaschen, jetzt machen wir das, guck mal, ich habe was gekocht, jetzt wird gegessen und so, dass man einfach da ja liebevoller so ein Reintappen in wieder Selbstregulation und sowas bekommt. Ja, aber wir haben das ausgeweitet. Also wir haben auch dem Opa mal eine Puzzlefalle gestellt auf den Geburtstag und so, wo die Kinder sich da mega gefeiert haben, als er dann wirklich am Ende da saß und die ganze Zeit gepuzzelt hat. Ja. So Sachen, ja.
Also ich habe darüber noch nachgedacht, dass wir das ja eigentlich in ganz vielen Varianten für uns selber ja auch machen, ne? Also dass man halt Sachen sieht und dadurch automatisch initiiert. Also ich mach's, also wenn ich jetzt, ich sitze zum Beispiel gerade an meinem Schreibtisch und ich habe so ein neues, was heißt neu, aber so ein Ablagesystem, was an der Wand ist, damit ich das sehe, was ich zu tun habe. Das initiiert also automatisch, dass ich das anfange. Und ich habe zum Beispiel an der Tür aus meinem Schlafzimmer raus einen wechselnden Spruch hängen, den ich auch wirklich jede Woche verändere, damit ich den noch sehe und damit ich diesen Gedanken mit in meine Arbeit nehme. Und ich mache das auch häufig mit Coaches, dass wir halt überlegen, wenn ein neues Verhalten ja geübt, also wenn die ein neues Verhalten üben möchten und sich an irgendwas erinnern möchten, und erinnern ist ja total schwierig für uns häufig, dass wir dann irgendwie überlegen, wie man eine visuelle Erinnerung schafft oder eine auditive und dadurch halt automatisch diese Handlungskette in Gang geht, die du halt durch deine Fallen eben für deine Familienmitglieder initiierst. Und das finde ich, fand ich richtig cool. Also das ist natürlich nochmal viel, also ich finde es super schlau, gerade für kleine Kinder, dass es nicht so auf so eine Gegenwehr stößt, wenn es verbalisiert ist. Und ja, hab da noch lange drauf rumgedacht.
Ja, man kann sich wirklich selber Fallen stellen. Also ich mache zum Beispiel auch, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich habe gar keinen Bock, irgendwie aufzuräumen, Ordnung zu schaffen und so. Ich muss wirklich kurz irgendwas mit Ordnung auf Pinterest sehen. Ich darf natürlich nicht in dieses Rabbit Hole dann abbiegen, sozusagen, dass ich nicht mehr wegkomme. Aber wenn ich so mit dieser Intention da reingehe, ich gucke jetzt mal, wie ordentlich manche zu Hause sind, und dann gucke ich einfach, weißt du, dann schwenkt der Blick einmal danach vom Handy durch den Raum. Ich denke mir, okay, los geht's. Das will ich auch. Dass man halt so kleine Challenges sich dann so Mini-Fallen sozusagen stellt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein visuelles Bild und ich will das erreichen.
Also ich finde es ja bei dir immer echt sau aufgeräumt. Ich glaube, bei mir wäre dann eher so, oh mein Gott, das kann ich niemals schaffen, was da aufgeräumt ist. Also ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr Antrieb, aber ich kann es total verstehen als Idee.
Also um hier ein Disclaimer rauszuhauen, es sieht bei uns nicht immer voll ordentlich aus. Aber natürlich, wenn du mich besuchst, habe ich vorher aufgeräumt. Also es ist einfach mit zwei Kindern, so gerne ich das immer super ordentlich hätte, weil ich weiß, dass es auch meinem Gehirn gut tun würde, ist das natürlich trotzdem irgendwie immer ein Hin- und Herrennen und oh Gott, jetzt alle mal nochmal, bitte jetzt nochmal 10 Minuten Power aufräumen und so weiter. Ja. Das schon.
Ich hatte diese Woche auch ein Aufräum-High, und zwar hatte ich ja mein Büro letztes Jahr, also mein altes Büro.
Ausgemistet?
Aufgelöst, ne? Ich bin in die Coaching-Räume gezogen und habe deshalb mein früheres journalistisches Büro aufgelöst. Und leider standen hier immer noch Kisten rum davon. Und ich habe die auch richtig schön ignoriert, sehr, sehr lange. Und dann habe ich mir irgendwie mit einer Freundin einen Plan gemacht, wie ich das irgendwie alles schön wegkriege. Und es war auch alles total logisch, ne? So wie ich das auch manchmal mit Coaches mache. Also was ist das Einfachste? Oh, das Einfachste für mich wäre erst das Altpapier wegzubringen zum Beispiel. Hat aber trotzdem nicht geklappt. So, und Stufe 2 ist dann ja Body Doubling. Und tatsächlich hat einmal mein Freund es gemacht mit mir. Der hat sich einfach dazugesetzt und ich habe es gemacht. Und dann habe ich das zweite Mal tatsächlich meine Haushaltshilfe gebeten. Und das war so ein ultra schamerfülltes Thema, weil ich meine, das sind irgendwie Kisten, die ich da ausräumen muss, wo ich denke, ey, wieso kriege ich das nicht alleine hin? Das ist irgendwie, ne, also auch wenn ich die ganzen Gründe dafür weiß, ja, fällt mir das echt sau schwer. Aber zum Glück ist sie super. Sie ist wie so ein kleiner Feldwebel. Die ist ganz, ganz schnell und packt mir das alles vor die Nase und sagt so, und wohin damit? Und wohin damit? Und ich werde gezwungen, schnell zu entscheiden. Und es war so gut, dass wir das irgendwie gemacht haben. Und ich wollte es unbedingt auch nochmal hier im Podcast erzählen, weil ich in letzter Zeit wieder so oft das Thema Scham mit Coaches hatte. Also egal, ob das jetzt Haushalt war oder ob das war, alle denken, ich arbeite und ich starre nur, oder ob das, ich möchte überhaupt nicht, dass jemand sieht, wie schlecht meine Systeme sind, also auch Online-Systeme, wie ich mir wie behelfe, weil ich es so peinlich finde. Und ich glaube, dass wir, egal ob das jetzt im Praktischen, im Haushalt oder irgendwie auf so digitalen Ebenen Unordnung haben, dass das halt vorkommt, dass es mit unseren ganzen Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung und Dopaminregulation und so zu tun hat. Und ja, es ist so hilfreich, das irgendwie nicht alleine machen zu müssen.
Ja, ich finde dieses Wissen, das ist halt das, was wirklich auch dauert, ne? Dass man erstmal ist man ja so begeistert, dass man plötzlich checkt, woher das kommt und wie das alles so zusammenhängt. Mhm. Aber das Wissen einfach nicht bedeutet, dass du es dann umsetzen kannst, ja. Ist einfach wirklich teilweise, ich finde es auch teilweise jetzt noch so wie das, was du jetzt erzählst, ne? Ich finde es auch teilweise jetzt noch einfach hart, dass ich denke, ey, wieso weiß ich was alles darüber gefühlt und wieso kriege ich dann manche Sachen ja. trotzdem nicht hin, ne? Und da auch zu sagen, okay, ich weiß warum, ich weiß, wie es geht, ich muss jetzt trotzdem um Hilfe bitten oder jemanden dazusetzen oder so. Bei uns sind es immer die Steuern, wo ich mich wehre wie so ein kleines Kind. Mhm. Und dann geht nur Bodydoubling und nur auch teilweise dann dieses Nein, du bleibst jetzt wirklich hier sitzen und ich weiß dann, also ne, es muss wirklich so laufen, weil sonst kriege ich es nicht hin. Ja.
Und das kann ich total nachvollziehen und es erinnert mich auch an eine Steuersituation, wo ich nur noch irgendwas ausdrucken musste und meine Bodydoubling-Person, die dabei war, sagte dann, ja, das kannst du ja jetzt alleine machen. Da gehe ich schon mal nicht so, nein, bitte, auf gar keinen Fall gehen, weil das ja. mache ich da nicht zu Ende. Es ist ja. halt einfach so.
Ja, lass mich nicht allein.
Ja,
so wie wenn wir beide halt dann uns zum Coworking treffen, wenn wir irgendwelche langweiligen Sachen dann machen müssen.
Genau. Und das ist aber auch so eine Falle, wo ich mich immer selber erinnern muss, das nicht in die Reihen zu tappen. Also, weil es sieht ja so einfach aus eigentlich.
Ja.
Ja. Und kognitiv ist es ja alles gar kein Problem.
Nee, gar kein Problem. Boah, ich hab noch eine Geschichte, die ich erzählen will. Und zwar habe ich eine Freundin, auch mit Pferden, Selbstversorgerin, die hat zwei kleine Kinder und die macht ultra viel mit den Pferden normalerweise selber, hat aber dann häufig das Problem, dass sie die Kinder nicht abgeben kann. Mhm. Und wir hatten nur ein ganz kurzes Telefonat und dann sagte sie so, boah, ich habe dann meinen Mann gefragt, dass der dann halt irgendwie mit dem Freischneider da die Zäune freischneidet oder so. Ich glaube, irgendwie um sowas ging es. Und ich habe halt in der Zeit dann auf die Mädels aufgepasst. Und ich sagte so, warum machst du es eigentlich nicht? Ne? Also dieses, ich habe so gefühlt, gerade wenn die Kinder wirklich noch ganz klein sind, eigentlich braucht man halt ja ständig, gerade als neurodivergente Person, dieses Gefühl von, wow, ich sehe mein Tagewerk.
Ja.
Und in dieser Mutterrolle ist es ja häufig so, dass du einfach, die Kinder sind immer noch am Leben und das ist dein Tagewerk. Und du hast das mega gemacht, es war so anstrengend, aber du siehst halt keine, also ne, der Wäscheberg ist gewachsen, der ist nicht geschrumpft, ne? Weil du es gut gemacht hast, weil du Windel gewechselt hast und so weiter. Und da habe ich dann, also da ging es so um ein Thema auch Rollenverteilung, ne? dass es uns gerade so als Mamas immer noch so schwer fällt, auch dann die scheinbar männlichen Aufgaben lieber mal zu übernehmen und zu sagen, weißt du was, mach du doch was mit unseren Kindern. Mhm. Und ich gehe mit diesem Freischneider da die Weide entlang und mach das Unkraut weg und so weiter. Und ich habe diesen Struggle so gespielt, sie meinte so, boah, es fällt mir so schwer, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mache, weil sie hat dann gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil es ist ja nicht sein Hobby, also es ist ihr Hobby. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist dein Hobby, Mann. Es ist dein Hobby, mach was für dein Hobby. Und es sind ja auch seine Kinder, deshalb, also da musst du dich eher nicht für so rechtfertigen oder für, dass du denkst, ach Mist, jetzt muss ich hier was für die Pferde machen. Und er muss was mit den Kindern machen, ne? Und da, ja, habe ich nochmal diesen Satz immer vor Augen, jede Frau muss sich ihren Feminismus da selber erkämpfen, aber halt auch über ihr Gehirn wissen, ey, ich brauche eigentlich diese kleinen Erfolgserlebnisse auch mal in meinem Alltag, die wo ich sehe so, guck mal, da dieses große Stück habe ich jetzt freigeschnitten. Mhm. Und ich habe den Muskel gerade, weil ich das selber gemacht habe. Ne?
Und wusste sie, warum sie sich so entschieden hat? Also es gibt ja häufig auch so Themen wie, keine Ahnung, das kleine Kind will nur bei der Mama sein.
Genau, oder? Ja. Dann habe ich auch gesagt, ich sehe, du musst ja gar nicht mit dann da, also entweder, wenn er es macht, musst du nicht mit am Stall sein. Oder andersrum, er muss ja mit den Kindern nicht am Stall sein, während du es machst. Weil das ist eigentlich das, was wir häufig dann brauchen, wir Mamas. Ne? Also dieses, ich mache das alleine und ich sehe auch nicht, dass da hinten gerade jemand struggelt oder dass das Kind jetzt doch lieber mich will, weil es sieht mich da in der Ferne mit dem Freischneider rumhantieren. Ne? Das ist ja das, was glaube, also es gibt ja diese, das trifft jetzt, weiß ich nicht, ob das auf die zutrifft, keine Ahnung. Ich glaube nicht, weil dafür kenne ich die viel zu, weiß ich zu wenig über die Beziehung. Aber dieses Weaponized Inkompetenz sehe ich halt ganz häufig auch bei den Vätern, die dann sagen so, ach ja, will jetzt zur Mama, kriege ich nicht so gut hin wie du, ne, dass man das eben da als, weil es für die Väter natürlich auch anstrengender ist, dann was mit zwei kleinen Kindern zu machen, als mit dem Freischneider über die Wiese zu laufen, als Beispiel, ne? So. Und da zu sagen, hey, weißt du was, macht was ihr wollt, ich fahre aber jetzt alleine zum Stall und mach das, oder ich mache alleine das und das, oder ihr verlasst einfach alle zusammen das Haus und ich mache das hier alleine. Das ist etwas, was mir ganz, ganz häufig gefehlt hat und wo ich mir das auch richtig zurück oder erkämpfen musste, dass ich gesagt habe, ich will Zeit für mich, ohne dass jemand da ist, wo ich bin. So. Mhm. Weil das ist nicht das Gleiche.
Ich glaube, dass das auch ganz häufig so was ist, wie wir machen jetzt was irgendwie zusammen als Familie. Mhm. Und keiner hat richtig hingehorcht, was er eigentlich wirklich braucht. Und das ist vielleicht Alleinzeit ist, wie du gerade sagtest, ne? Das muss man erstmal über sich wissen und dann auch noch vertreten in der Partnerschaft.
Ja, total. Stichwort Muttertag. Alle erwarten, dass die Mutter am Muttertag was mit der Familie machen möchte. Und ich habe, also eigentlich dachte ich, es wäre klar, aber hier gab es kurz dann auch so einen Schlagabtausch, wo ich gesagt habe, ey, frag mich doch, ob ich nicht vielleicht richtig Lust habe, den ganzen Tag allein am Stall zu sein. Weil das wäre eigentlich vielleicht voll mein Ding gewesen. Wir haben uns dann natürlich geeinigt. Ich habe mich auch gefreut, dass sie was geplant haben. Aber ich war zumindest den halben Tag am Stall und danach habe ich noch was mit meiner Familie gemacht. Ne? Weil am Vatertag hinterfragt das keiner. Da gehen die Väter dann mit den anderen Männern halt irgendwie machen was. Ne?
Ich habe überhaupt keine Vatertagskultur irgendwie so mitbekommen. Ich habe das irgendwie erst, als ich in Münsterland gewohnt habe, mitbekommen, dass das irgendwie so eine Biertour ist. Kann ich überhaupt nicht.
Kann sein, dass es eine Biertour ist. Ne? Aber zumindest, dass die Männer irgendwie was zusammen machen. So.
Ja. Also wir merken uns, hinhorchen, was brauchen wir und dann diese Bedürfnisse auch kommunizieren.
Ja.
Leider nicht so einfach, wie es klingt, aber sau wichtig.
Sau wichtig. Und auch dieses, nur weil man es gleichzeitig kann, dem eigenen Nervensystem zuliebe zu sagen, ich mache es aber einzeln. Ne? Also ich mache nicht, ich nehme nicht die Kinder mit, wenn ich die Pferdezeit habe. Oder ich nehme nicht, ne? Also es ist nur ein Beispiel, aber das kann jeder auf sich übertragen. Ganz, ganz wichtig. Bedürfnisse einzeln ausleben dürfen.
Genau. Und wir können noch einen kleinen Bogen schlagen zur Spülmaschine. Diese Verschwendung hatte ich nämlich auch diese Woche im Coaching. Thema, ich möchte alleine zu Hause arbeiten. Ich habe einen tollen Arbeitsraum, aber ich kann das nicht, wenn hier ständig noch irgendjemand im Haus ist. Und theoretisch wäre es auch möglich, sich irgendwo einen Arbeitsplatz zu nehmen, weil gut laufender Job und alles, aber was wäre denn das für eine Verschwendung?
Ja, dann play small, ne?
Genau, also die hinhorchen, worum geht's eigentlich? Und auch wenn es vielleicht gesellschaftlich wie eher als verschwenderisch deklariert wird, ist es das wirklich, wenn es meinem Bedürfnis so sehr entspricht?
Ja. Total guter Punkt.
Sollen wir es zumachen für heute?
Yes. Ganz viele Themen besprochen. Fand ich richtig cool.
Ja, ich auch. Schön.